ARD. August 1992, Rostock-Lichtenhagen. Fassungslos steht Dorn Hoang Mai vor ihrer Kantine.
Ich sehe nur, in meine Kantine ist Stein geworfen und das ist Fenster kaputt ist.
Eine der Fensterscheiben ist komplett zerbrochen. Überall liegen Glassplitter.
Ich hab gezittert.
Vor dem Haus, in dem Mai arbeitet, wütet tagelang ein rassistischer Mob. Unter dem Applaus von tausenden Schaulustigen und den Augen der Behörden, die viel zu spät einschreiten. Ein Pogrom von historischem Ausmaß. Das alles geht Mai bis ins Mark. Bis heute.
Das war richtig schlimm. Wir haben alle Angst. Aber wir wollten auch nicht so oft darüber reden. Das ist eine Fleck im Gehirn, aber so darüber sprechen nicht so gern.
Und obwohl ihr das wirklich schwerfällt, wird Mai jetzt ihre Geschichte erzählen. Von heute auf morgen ändert sich alles. Die Gesetze, die Regeln, das Leben. Was früher richtig war, ist heute falsch und umgekehrt. Ich bin Ruth-Maria Thomas, Autorin aus Cottbus. Die DDR habe ich nicht mehr erlebt, aber meine Mutter und meine Großmütter schon. Und mir ist irgendwann bewusst geworden, wie wenig ich über die Lebenswelten der Frauen dieser Generation weiß. Zeit, das nachzuholen. In diesem Podcast erzähle ich euch von ostdeutschen Frauen, die nach dem Ende der DDR, im Umbruch der Wiedervereinigung, ihr Leben in die Hand genommen haben. Sie mussten schwere Entscheidungen treffen, für sich und für andere. Sie mussten sich in einer neuen Welt zurechtfinden. Sie haben viel verloren, aber auch gewonnen. Und ich habe das Gefühl, dass wir gerade jetzt eine Menge von ihnen lernen können. Das ist Der Bruch. Frauen zwischen Ost und Jetzt. Mai kommt als vietnamesische Vertragsarbeiterin in die DDR. Gerade als sie sich eingelebt hat, fällt die Mauer. Und Mai muss sich fragen, welche Zukunft hat sie im wiedervereinten Deutschland, in dem für sie alles noch schwerer zu werden scheint. Folge 3. Mai. Gehen oder bleiben? Alle Folgen von Der Bruch hört ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wenn euch dieser Podcast gefällt, gebt uns gern 5 Sterne und lasst einen Kommentar da. Es ist 1981. Ein Flugzeug hebt ab vom Flughafen Hanoi. Mai schaut aus dem Fenster. Ihre Heimatstadt wird immer kleiner und kleiner.
Ich habe nur geweint.
Eigentlich müsste Mai fröhlich sein.
Obwohl, dass ich will raus. Aber bis zum Schluss ist immer so wie, dass ich muss. Ich muss los. Ich konnte das nicht zurück.
Sie ist auf dem Weg in die DDR. Da, wo sie hin wollte.
Neugierig. Ich wollte raus aus Vietnam.
Mai ist 20 Jahre alt. Sie will die Welt sehen. Es zieht sie aber auch ins Ausland, weil sie dort Geld verdienen will, um ihre Familie zu unterstützen. Seit dem Ende des Vietnamkriegs hat das Land mit Armut und Hunger zu kämpfen. Eine massive Wirtschaftskrise macht den Menschen zu schaffen. Eigentlich studiert Mai Russisch. Doch eines Tages bekommt sie mit, dass die Interflug, die staatliche Airline der DDR, vietnamesische Flugbegleiterinnen sucht.
Und natürlich, das ist Träumen für jeder Mädchen in der Zeit, als Stewardess und für DDR arbeiten. Traumhaft.
Mai nimmt an einem Casting teil. Ihr Aussehen wird bewertet, ihre Sehkraft. In einem Flugsimulator muss sie beweisen, dass sie bei Turbulenzen schwindelfrei bleibt.
Und dann war ich auch bis zum Schluss, das waren nur noch 22 Frauen und Mädchen, und ich war dabei.
Mai schafft es. Sie setzt sich gegen tausende Mitbewerberinnen durch. Ab jetzt wird sie regelmäßig von Vietnam in die DDR hin und zurück fliegen. Eine Wahnsinnschance. Es gibt nur noch ein paar Kleinigkeiten zu erledigen. Um den Job antreten zu können, muss sich Mai von ihrer Fachhochschule freistellen lassen. Ohne diese Bescheinigung darf sie nicht abheben. Mai wartet und wartet. Sie wird immer ungeduldiger.
Die haben auch gegeben, aber es ist zu spät.
Als die Fachhochschule die Bescheinigung endlich ausstellt, sind Mai's Stewardess-Kolleginnen längst in der Luft. Ohne sie. Mai's Traum vom Fliegen ist ausgeträumt.
Also ich war sehr traurig. Ich war irgendwie leer im Kopf. Ich war total am Boden.
Mai weiß nicht vor und nicht zurück. Zur Hochschule kann sie nicht mehr gehen. Die Freistellung ist durch. Mai fragt bei der Organisation nach, die das Stewardess-Casting veranstaltet hat. Gibt es denn wirklich nichts, was sie für sie tun können?
Von der Organisation hier hat man gesagt, ich konnte nicht mit dieser Gruppe fliegen, aber ich bin für Deutschland, also auf der Liste.
Mai erfährt, sie hat sich beim Auswahlverfahren nicht nur als Flugbegleiterin qualifiziert, sondern generell für die Vertragsarbeit in der DDR. Die DDR braucht dringend Arbeitskräfte. Deshalb schließt sie im April 1980 ein Abkommen mit ihren sozialistischen Bruderstaaten. Es werden Arbeiter aus Mosambik, Angola oder eben Vietnam angeworben, um der DDR zu wirtschaftlichem Aufschwung zu verhelfen.
Dann habe ich irgendwie gehört, das ist Rostock, ist eine Hafenstadt. Und für Seehafen arbeiten in der Gastronomie. Klingt mir gut.
Mai schließt einen Vertrag mit dem Betreiber der Gastronomie im Seehafen Rostock ab. 4 Jahre lang wird sie dort arbeiten und parallel dazu eine Ausbildung zur Köchin machen. Jetzt schon, Adria. Auf dem Flug in die DDR beginnt die Essensausgabe. Mai schaut den Flugbegleiterinnen zu, wie sie die Tabletts verteilen. Eigentlich sollte sie das jetzt machen. Stattdessen sitzt Mai auf ihrem Sitz und schaut auf das, was ihr die Flugbegleiterin soeben serviert hat.
Die erste Essen im Flugzeug, das war Bockwurst und Senf. Senf! Habe ich noch nie gesehen und sting wie Babykacke und sieht auch so aus.
Nach über 20 Stunden Flugzeit landet Mai in Berlin-Schönefeld. Von dort geht es mit dem Bus weiter nach Rostock.
Und da sehe ich nur alle dunkle Straße, aber keine Häuser. In Vietnam ist ganz anders. Wo Straße gebaut ist, dann ist Häuser hinterher.
Mai kommt im Frauenwohnheim in Rostock-Südstadt unter. Die 30 Quadratmeter Wohnung teilt sie sich mit einer Mitbewohnerin. Genau wie das Bad und die Küche. Mais Blick fällt auf das Bett.
Total schön. Schön weiße, also Bett mit weißem Belag, das ist auch für uns nicht bekannt damals. Und dann haben wir schön geschlafen.
Am nächsten Tag beginnt ihre Arbeit im Seehafen. Mai muss die vielen 100 Mitarbeiter des Seehafens mit Mittagessen versorgen. Die Arbeit in der Großküche ist körperlich anstrengend.
Große Töpfe muss man auch immer mit anfassen und tragen und mit hoch auf dem Essenausgabe. Aber ich habe keine Probleme. Aber viele von meiner Gruppe, die sind so viel kleiner als ich und nicht so viel Kraft wie ich, die haben schwer.
Mai versucht aber auch, das Leben in der DDR zu genießen. Wenn das Wetter schön ist, spaziert sie mit ihren Freunden durch die Stadt. Sie essen Eis.
Wochenende sind wir auch sehr viel in Warnemünde lang spazieren. Also immer was Schönes dann, was ich in Vietnam noch nie gehabt habe, dann denke ich an meine Familie. Hätte sie auch da sein, mit mir zusammen genießen.
Mai schreibt ihrer Familie Briefe. Doch sie brauchen Wochen, bis sie ankommen. Und nochmal genauso lang, bis sie Antworten erhält. Besuchen darf Mai ihre Eltern und Geschwister nicht. Vertragsarbeitern ist es verboten, zwischendurch nach Hause zu fliegen. Und das ist nur eine von vielen Regeln, die es damals für Vertragsarbeiter gibt. Mai und ihre vietnamesischen Kolleginnen werden zum Beispiel gezielt isoliert und fern von Deutschen untergebracht. Vertragsarbeiter werden teilweise von der Stadtsicherheit überwacht, dem Inlandsgeheimdienst der DDR. Eine Ehe mit DDR-Bürgern ist mit massiven Hürden und hohen Kosten verbunden. Auch Familiengründung ist nicht erwünscht. Wer schwanger wird, hat die Wahl zwischen Abtreibung oder Kündigung. Und Kündigung bedeutet immer die Rückkehr nach Vietnam. Das ist das Leben, auf das sich Mai mit ihrer Unterschrift eingelassen hat.
Ja, also ich kann das auch verstehen. Wir wohnen in Wohnheim und es ist schlecht mit Kindern. Wir haben aber akzeptiert.
Nach einem Jahr im Frauenwohnheim zieht Mai in ein gemischtes Wohnheim für Vertragsarbeiter in Rostock-Lichtenhagen. Eine typische DDR-Platte, die mit einem riesigen Sonnenblumenmosaik verziert ist und deshalb Sonnenblumenhaus genannt wird. Mai lernt immer besser Deutsch, schließt ihre Ausbildung ab und bekommt das Angebot, ihren Vertrag mit dem Seehafen zu verlängern. Mai überlegt nicht lange, denn sie hat sich in der Zwischenzeit verliebt.
Wir haben zusammen vor Hafen gearbeitet und haben wir uns dort kennengelernt. Also er arbeitet im Hafen draußen in Schich.
Hui kommt aus Haiphong, einer Stadt an der Nordküste Vietnams. Blöd ist nur, Mai muss ausgerechnet jetzt Rostock verlassen. Zwischen 1987 und 88 erreicht die Anwerbung vietnamesischer Vertragsarbeiter ihren Höhepunkt. Über 50.000 neue Leute kommen in die DDR. Mai wird jetzt als Sprachvermittlerin gebraucht. Denn anders als zuvor bekommen die neuen Vertragsarbeiter keinen Deutschunterricht mehr. Mai wird nach Freiberg in Sachsen geschickt und soll dort in einem Nähbetrieb übersetzen.
Wenn irgendwo Problem hat, dann wird gerufen und dann bin ich dort. Auch mal passiert ein Unfall oder mal jemand krank, dann muss ich die Mitarbeiter zum Krankenhaus begleiten oder zum Betriebsarzt mit übersetzen.
Ein Jahr lang führen Hui und Mai eine Fernbeziehung. Und pendeln dafür zwischen Rostock und Freiberg. Sie versuchen alles, um das Maximum aus ihrer gemeinsamen Zeit rauszuholen.
Wir haben uns auch zusammen im Zug gesetzt, zusammen bis die Hälfte weggefahren und dann drehen. Und dann ist er wieder zurück und ich weiter. Das war schon schwer.
Damit Mai wieder nach Rostock zurück kann, heiraten sie. Nach nur einem Jahr und beziehen eine gemeinsame Wohnung in Mais alter Unterkunft, dem Sonnenblumenhaus. Dann fällt am 9. November 1989 die Mauer. Nur Mai bekommt davon zunächst gar nichts mit.
Ich persönlich kriege ich nicht sofort, dass das passiert ist.
Mai merkt nur, die Stimmung im Sonnenblumenhaus verändert sich. Es wird chaotischer. Ansprechpersonen, die davor für Mai und die anderen Vertragsarbeiter zuständig waren, sind auf einmal nicht mehr da. Um die Weihnachtszeit packen die ersten Menschen aus dem Wohnheim ihre Sachen. Sie haben Angst, nach Vietnam zurückgeschickt zu werden und versuchen, in der Bundesrepublik Asyl zu beantragen.
Also ich erinnere mich in Wohnheim, das war richtig Unruhezeit. Auf Liste warte man, das ist mein Name auf dem Liste. Und wann ist denn Flug?
Im Wohnheim hängen Listen aus mit Flugdaten. Wer seinen Namen dort stehen sieht, muss gehen.
Und viele von unseren Freunden mit dem Namen auf der Liste sind den nächsten Tag weg. Weg von Rostock. Sind einige nach Hamburg gegangen und einige nach West-Berlin.
Während die Welt um sie herum aus den Fugen gerät, stellt Mai fest, dass sich auch für sie persönlich etwas sehr verändern wird. Sie ist schwanger.
Das war Überraschung. Ich habe das nicht geplant, dass in der Zeit schwanger wird. Das ist so gekommen.
Als Vertragsarbeiterin darf Mai nicht schwanger werden. Das weiß sie. Aber gelten die Regeln noch, jetzt, wo sich um sie herum alles verändert?
Also wir haben schon darüber besprochen, mein Mann und ich. Und dann haben wir auch gesagt, lassen wir so, wie was kommt.
Mai und ihr Mann beschließen, das Kind zu behalten.
Also haben wir uns sehr gefreut, wenn das Ergebnis da ist.
Im Juni 1990 bekommt Mai einen Brief von der Personalabteilung ihres Arbeitgebers. In der DDR Kaderabteilung genannt.
Werte Frau Dornhuang Mai, entsprechend dem durchgeführten Kadergespräch vom 1.6.1990, welches im Zusammenhang mit dem geplanten Strukturveränderung und Rationalisierungsmaßnahmen in unserem Betrieb steht, sprechen wir Ihnen hiermit zum 9.9.1990 die Frist gemäß Kündigung aus.
Für Mai ist das Ende der Vertragsarbeit. Mit der Kündigung wird ihr auch ein Flug nach Vietnam mitgeteilt.
Aber ich habe gleich gesagt, ich fliege nicht, noch nicht, weil ich war in der Zeit hochschwanger. Und ich habe gesagt, ich fliege mit dem Termin nicht. Ich möchte mein Kind zur Welt bringen und dann fliegen wir zusammen zurück.
Der Fall der Berliner Mauer bedeutet für Mai viel mehr als nur ein Systemwechsel. Mit dem Ende der DDR verliert sie ihr Recht, in Deutschland bleiben zu dürfen. Ihr ganzer Zukunftsplan, von heute auf morgen kaputt.
Nee, im Moment ist keine schöne Gedanken, weil das ist ungeplant. Ist keine schöne Gedanken. Aber was wir müssen, dann müssen wir.
Im Oktober 1990 bringt Mai eine gesunde Tochter zur Welt. Sie heißt Huang, auf Deutsch Blume. Doch die Freude darüber wird schnell überschattet. Mais Mann wird gekündigt. Die beiden werden ihre Ausreise nicht mehr lange herauszögern können. In Vietnam ist das Leben noch immer nicht viel einfacher geworden. Selbst Mais Geschwister, die alle eine gute Ausbildung haben, haben es schwer, eine Familie zu ernähren. Wie sollen sie dort mit einem Kind von null anfangen? Aus den geplanten 4 Jahren in der DDR sind inzwischen 8 geworden. Eine lange Zeit. Mai ist jetzt Ende 20 und spürt immer deutlicher, sie will nicht zurück. Sie will in Deutschland bleiben.
So vietnamesische Frauen, so ich persönlich, so gewöhnt, wenn ich was will. Ich sag nee, ich will. Ich sag nur, ich möchte. Und dann, wenn ich möchte, dann sag ich vielleicht.
Sich für die eigenen Bedürfnisse einsetzen. So ist Mai nicht groß geworden. Und auch als Vertragsarbeiterin musste sie ihre eigenen Interessen hinten anstellen. Aber das ist Vergangenheit. Jetzt ist eine neue Zeit mit neuen Chancen.
Immer Schritt zum Schritt. Man hat auch gar keine Gedanken gemacht oder vergleichen, ob das gut oder ist schlecht. Man macht einfach.
Nach dem Ende der DDR ist lange nicht klar, was mit den Vertragsarbeitern passieren soll. Mai fragt regelmäßig bei den Behörden nach, ob es Neuigkeiten gibt. Im Dezember 1990 wird Mais Aufenthaltsstatus zumindest vorläufig verlängert. Für ein halbes Jahr. Mai ist nicht länger illegal im Land. Aber eine richtige Zukunftsperspektive sieht anders aus. Währenddessen wird es im Sonnenblumenhaus immer einsamer.
Das ist schon ein komisches Gefühl, aber man muss weiterleben. Es war richtig traurig.
1991 wird das Ausländergesetz neu geregelt.
Man kann in Deutschland bleiben und man kann arbeitslos beantragen oder Arbeit suchen. Und das ist natürlich, beruhigt mich so sehr.
Mai sammelt alle nötigen Dokumente zusammen und geht zur Behörde. Einen Monat vor Ablauf ihres Visums bekommt Mai ihre Aufenthaltsgenehmigung. Sie darf bleiben.
Ja, eine riesige Freude. Und das ist für uns damals ist sehr dankbar.
Damit hat sie Glück. Denn das ist nicht der Normalfall. Für viele Vietnamesen ist es ein Teufelskreis. Kein Job, kein Aufenthalt. Kein Aufenthalt, kein Job. Genau deshalb machen sich Anfang der 90er viele Vietnamesen selbstständig. Sie eröffnen einen Imbiss, verkaufen Blumen oder Kleidung. Erst 1997 wird eine umfassende Bleiberechtsregelung verabschiedet. Mai braucht Arbeit und erfährt, dass sie die Möglichkeit hätte, im Sonnenblumenhaus, da wo sie früher selbst gewohnt hat, eine Kantine aufzumachen. Denn dort haben sich inzwischen auch Firmen angesiedelt.
Also ich würde gerne was verkaufen, Mittagverkauf. Und dann hat er mir das, den Raum gegeben und dann habe ich das gekocht für Mittagszeit.
Mai besorgt einen alten Tresen und macht sich mit ihrer kleinen Kantine selbstständig. In der Mecklenburger Allee Nummer 19, dem Gebäudeteil direkt am Sonnenblumenmosaik, kocht sie jeden Tag Mittagessen für 20 bis 25 Menschen.
Also ich habe sehr oft Hühnerfrikassee gekocht oder Königsklops oder Senfeier, Jägerschnitzel.
Ein Jahr lang macht Mai erst den Mittagstisch und holt dann ihre Tochter von der Krippe ab. Gleichzeitig suchen immer mehr Menschen im Sonnenblumenhaus Asyl. Dort ist mittlerweile auch die zentrale Aufnahmestelle für Asylbewerber untergebracht. Irgendwann stehen mehrere Zelte vor dem Sonnenblumenhaus. Die zentrale Aufnahmestelle kommt nicht hinterher, die Asylsuchenden auf Wohnheime und Auffanglager zu verteilen. Die Stimmung im Viertel spannt sich immer weiter an.
Also ich weiß nur, dass die irgendwie mit Asyl Bewerbe irgendwie unzufrieden, aber viel mehr weiß ich nicht.
Es ist der 22. August 1992. Mai fährt in ihre Kantine. Auf dem Weg dorthin hört sie bereits Stimmen. Doch sie sieht nicht, wie viele Leute vor dem Haus versammelt sind. Der Eingang liegt auf der entgegengesetzten Seite.
Ich sehe nur, in meiner Kantine ist Stein geworfen und das ist Fenster kaputt ist.
Der Stein ist so groß wie ein Handball. Auf dem Boden liegen überall Scherben.
Und dann habe ich nur was bisschen aufräumen und dann wieder zugemacht und wieder gegangen.
Mai weiß nicht, was sie tun soll.
Ist auch keine da zu erklären und zu fragen.
Hunderte Menschen belagern das Gebäude in der Mecklenburger Allee. Sie werfen mit Steinen und rufen rassistische Parolen wie Deutschland den Deutschen, Ausländer raus. Tausende Anwohner applaudieren und schreien Zugabe. Die Polizei ist überfordert.
Also jeden Tag macht man es so und warte auf nächsten Tag und warte auf nächste Ruhe, dass man wieder aufmachen kann.
Aber die aufgebrachten, hasserfüllten Menschen verschwinden nicht. Sie werden immer mehr. Sie greifen das Sonnenblumenhaus nun auch mit Brandflaschen an. Der Innenminister von Mecklenburg-Vorpommern löst landesweiten Alarm aus.
Und dann nächsten Tag ist wieder so und dritter Tag ist Brand.
Rostock Lichtenhagen erlebte die dritte Nacht gewalttätiger Auseinandersetzungen. Knapp 1000 jugendliche Randalierer setzten die zentrale Aufnahmestelle für Asylbewerber in Brand. Erst eine Stunde, nachdem das Feuer gelegt worden war, rückte die Feuerwehr an.
Rund 120 Vietnamesen, darunter auch Kinder, ein Kamerateam des ZDF und der Ausländerbeauftragte der Stadt Rostock sind eingeschlossen. Die Feuerwehr kommt nicht an das Gebäude ran. Die Menschenmenge behindert sie. Immer mehr Brandbomben fliegen auf das Haus. Die Eingeschlossenen brechen die gesicherten Notausgänge auf, können über das Dach fliehen. Mai sieht die Bilder im Fernsehen.
Ich hab gezittert.
Sieht, wie die aggressive Menge Molotow-Cocktails in die Fenster ihrer Kantine schmeißt. Und wie bald danach das ganze Haus in Flammen steht. Mai bekommt Angst. Ein paar ihrer Freunde wohnen noch dort.
Und ich weiß, da ist noch viele noch da wohnen. Auch mit Schwanger, auch mit Kindern. Das war richtig schlimm. Wir haben alle Angst.
Selbst als das Sonnenblumenhaus schon brennt, wütet der Mob weiter. Erst am 26. August, 4 Tage nach Beginn der Ausschreitungen, bekommt die Polizei die Lage langsam unter Kontrolle. Erst dann kann auch Mai das ganze Ausmaß der Ausschreitungen sehen. Ihre Kantine liegt in Trümmern.
So wie in der Höhle. Alle dunkel und riecht grausam. Und von Fernsehen sieht man das nicht. Sieht man nur Außengebäude.
Der Lagerraum ist komplett schwarz vom Feuer.
Und mein Mann war auch da. Und dann mal gucken, was noch retten kann. Ist aber nicht, was retten kann.
Mai muss raus und fährt mit ihrer Tochter für einige Wochen zu einer Freundin nach Hamburg.
Ich war so immer in der Zeit irgendwie Angst. Ich sehe alle, ich sehe alle so einen Blick gegen Ausländer und fühlt mich auch nicht wohl. Ich weiß nicht, aber ist bei mir so, kann sein, dass es alle Kopfsacke ist. Diese Zeit war schlimm.
Nach Rostock-Lichtenhagen schaut Mai anders auf die Welt. Zum ersten Mal wird ihr klar, dass es Menschen gibt, die sie nicht in Deutschland haben wollen.
Ich glaube, im Moment denkt man, also hier keine Platz mehr für uns. Die Leute, die hasst uns. Die schiebt das Schuld, alle was mit dem passiert, die Arbeitslosigkeit und den Arm geworden, das ist unsere Schuld.
Mai weiß nicht, wie es weitergehen soll. Soll sie gehen oder bleiben?
Wir haben gedacht, versuch was Neues anfangen, nicht dort wieder zurück. Haben wir so im Gedanken gemacht. Hat nicht geklappt.
Umzuziehen würde bedeuten, neue Wohnung suchen, neue Jobs finden. Und wer gibt mal die Sicherheit, dass die Stimmung am neuen Wohnort nicht auch eines Tages so brutal kippt? Mai und ihr Mann beschließen, in Rostock zu bleiben. Bis heute ist das Pogrom Rostock-Lichtenhagen nicht richtig aufgearbeitet. Noch immer ist nicht klar, wer genau die Täter waren. Nur wenige wurden verurteilt. Auch wie sich die vielen 100 Rechtsradikalen und tausende Schaulustige in Rostock versammeln konnten und warum die Polizei nicht früher eingeschritten ist, ist bis heute nicht vollständig geklärt. Nach dem Pogrom gründen Bekannte von Mai den Verein Xian Hong. Das Ziel? Das Geschehene aufarbeiten. Zwischen Vietnamesen und Deutschen vermitteln, Aufklärungsarbeit leisten. Denn von staatlicher Stelle kommt nichts. Weil Xian Hong einen Vereinsraum sucht, übergibt Mai den Mietvertrag ihrer alten Kantine. Mit Spenden, die der Verein für die Opfer des Pogroms sammelt, bekommt auch Mai eine kleine Entschädigung. Wie geht es weiter? Nach dem Pogrom kellnert Mai eine Zeit lang bei einem chinesischen Restaurant. 1996 bietet ihr der Verein Sien Hong eine Stelle an. Die Arbeit gibt Mai einen neuen Sinn im Leben.
Cũng rất nhiều người Đức họ đến họ nói chuyện với mình. Thế rồi họ cũng
Mai sagt, viele Deutsche wollten wissen, warum die Vietnamesen hier geblieben sind.
Tại sao những người Việt Nam
obwohl sie doch nur als Vertragsarbeiter angeworben wurden. Der Verein hat hier zwischen beiden Seiten vermittelt. Es ging Vietnamesen nicht darum, auf Kosten anderer zu leben oder das Land ärmer zu machen. Aber da braucht es Zeit und eine Begegnung, damit die Leute das auch begreifen. Der Verein bedeutet Mai viel. Bis heute sitzt sie im Vorstand. 2001 lässt sich Mai zur Steuerfachangestellten weiterbilden. Sie kennt viele Vietnamesen und Vietnamesinnen, die sich selbstständig gemacht haben, sich aber schwer tun mit der Buchführung. Jetzt kann sie helfen.
Und da habe ich aber geschafft. Und seitdem habe ich den Job bekommen und durchgearbeitet.
Mais Mann macht sich nach vielen Kurzzeitjobs in der Gastronomie selbstständig. Erst mit einem Imbiss, dann mit einem Bistro.
Thế ra mình cũng cảm thấy là rất tự hào là hai vợ chồng từ không có nghề nghiệp, từ là làm bếp, rửa bát.
Sie sagt, sie ist stolz, dass ihr Mann und sie es geschafft haben, bis heute ein stabiles Leben zu führen. Ohne finanziell von anderen abhängig zu sein. Ich finde, Mai hat noch viel mehr geschafft als das. Sie hat sich von einer Frau, die sich davor gescheut hat, ihre Wünsche zu äußern, die sich eher gefügt und angepasst hat, zu einer Person entwickelt, die ihr Leben selbstbestimmt in die Hand nimmt, die gestaltet und verändert. Und diese Entwicklung hat, das ist zumindest mein Eindruck, der Mauerfall mit angestoßen. Er war die Initialzündung für Mais Emanzipation. Allen Widerständen und aller Brutalität zum Trotz. In der nächsten Folge hört ihr, wie Heidi nach dem Mauerfall zum Feindbild wird.
Ich war ja Staatsapparat und jetzt richtete sich die Wut und die Schuldfrage gegen uns.
Der Bruch. Frauen zwischen Ost und Jetzt. Ist ein Podcast von Jana Kalms und Henrike Müller. Story Editor Johannes Nichelmann. Regie Nele Dehnenkamp. Skript Lynn Tran und Henrike Müller. Ton Benjamin Inu. Und Host, das bin ich, Ruth-Maria Thomas. Eine Produktion des RBB in Zusammenarbeit mit NB Studios 2025. Und zum Schluss habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. In Alles Geschichte geht es um historische Ereignisse, die die Welt erschüttert haben, wie die chinesische Kulturrevolution oder die Mondlandung. Aber auch um bahnbrechende Erfindungen wie die der Kanalisation und Toiletten oder von künstlichem Licht. Alles Geschichte, der History Podcast. Alle Folgen findet ihr in der App der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.